der Podcast.
Folge 129, der Jahresrückblick 2024, Teil 2.
Hallihallo und herzlich willkommen, liebe Option. Ich habe noch Gänsebraten im Mund, Entschuldigung. Heute ist der 26. Dezember 2024, also zumindest glauben wir das, also zumindest glauben wir, dass Weihnachten stattfindet. Wir haben ja voraufgezeichnet, das sind ja sozusagen Konservefolgen, um zum zweiten Teil unseres Jahresrückblicks zu kommen. Und was für ein Jahresrückblick, der von Look und denkst mal den Politik-Podcast mit Augenzwinkern, mein Gott, dann muss ich mal gleich auf den Zehen. Ich begrüße in Berlin die Kabarettisten Tillmann Lucke. Hallo Tillmann.
Hallo Sebastian Hengstmann und ich habe gerade meine Feder benutzt, die altrömische Feder, die man nach einem sehr opulenten Essen, mehr will ich jetzt dazu nicht sagen.
Es hat was mit Kitzelung des Daumenzäpfchens zu tun, Gaumenzäpfchens, aber egal. Kommen wir zu unserem alphabetischen Jahresrückblick. Wir haben letzte Woche bei E geendet, also vor einer halben Woche, also am Montag, am 23. Also machen wir jetzt weiter mit F. Tillmann, was hast du bei F?
Ich habe mit F habe ich das Wort Frauen, weil Frauen dieses Jahr in Regierungsämtern vorangeschritten sind. Wir haben zum Beispiel in Mexiko gibt es jetzt eine Präsidentin zum allerersten Mal, dann im Kongo und mehrere Länder haben zum wiederholten Mal eine Frau, zum Beispiel in der Schweiz gab es eine Bundespräsidentin mit dem schönen Namen Viola am Herd. Das hatten wir in der früheren Folge schon mal, das ist ein typischer Schweizer Name, den man Frauen geben muss. Aber tatsächlich ist es so, dieses Jahr ist das 100. Land dazugekommen auf der Weltkarte, das irgendwann mal in der Geschichte eine Frau als Staats- oder Regierungschefin hatte. Und das finde ich bemerkenswert, weil jetzt fehlt ja nur noch etwas über die Hälfte aller Länder, fehlt ja noch.
Naja, aber immerhin. Es geht ja voran.
Geht ja voran. Insgesamt also waren es etwa 200 Personen, die das weltweit in der Geschichte schon mal auf sich hatten. Und es gibt aber noch Länder, die noch übrig sind, wie zum Beispiel, was weiß ich, in Spanien oder so gab es ja noch nie eine Frau an der Regierungsspitze.
Genau. Was mehr oder weniger Zufall ist. Ich möchte dazu ganz kurz noch was sagen. Glaubst du, dass Frauen tatsächlich, also es ist ja es ist glaube ich gefühlt zumindest so, und wir wissen ja, gefühlte Fakten sind die richtigen Fakten, dass es mit Frauen an der Regierungsspitze zumindest friedlicher zugeht, weil dieses ganze Testosterongeschwänge irgendwie wegfällt?
Ja, das ist wahrscheinlich einfach dem Fakt geschuldet, dass es einfach so wenige sind und dass natürlich, wenn man jetzt mal schaut, Autokratien oder Diktaturen, das konnte Indira Gandhi auch ganz gut in Indien. Ja. Die hat mit Ausnahmezustand regiert. Dieses Jahr ist auch eine Dame abgetreten, eine Langzeitherrscherin von Bangladesch, Hasina Wajed, die war absolut verhasst, die war zutiefst korrupt, das war die Tochter des früheren Staatschefs, so macht man das ja in Asien, dass man einfach nur dann als Frau regieren darf, wenn man irgendwie von jemandem abstammt. So würde ich das gar nicht sagen, aber es haben einfach weniger Frauen auf der Welt eine Chance, schlecht zu regieren.
Genau. Also ich weiß es halt nicht, aber wir wissen ja, der Ausspruch des Jahres ist ja der von Angela Merkel auf die Frage, wie sie auf Scholz' Entlassung, also die Entlassung von Lindner durch Scholz reagiert hat, und was hat sie gesagt?
Männer. Ja, aber auch das stimmt ja nicht, denn ihre Entlassung ihres Umweltministers Röttgen, das war auch nicht die feine Art. Also wir erinnern uns, Röttgen hatte den großen Fehler gemacht, als Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen zu kandidieren, hat die Wahl dann verloren und dann gab es eine Wutrede von Seehofer im Heute-Journal mit dem Schlusszitat, also sozusagen im Nachgespräch noch, also es war aufgezeichnet, im Nachgespräch hat er dann nochmal einen Rant noch weiter verschärft abgelassen und dann gesagt, das können Sie alles senden, wurde auch getan. Und und dann sagte sie einfach, den schmeiße ich jetzt raus. Das ist auch keine feine Art, weil der hat ja als Umweltminister ja versucht, diesen Atomwiedereinstieg 2010 so weit wie möglich runterzuhandeln. Er war auf der vernünftigen Seite und hat sich aber nicht komplett durchsetzen können gegen die Hardliner unter Brüderle. also der hat gar keine so schlechte Politik gemacht wie sein Nachfolger Altmaier, nachdem ja die berühmte Altmaier-Delle benannt ist in der Solarförderung oder überhaupt in der Solarherstellung. Danach gab es eine Menge Pleiten von Solarfirmen. Also so einen rauszuschmeißen wie Röttgen ist schon auch eine ziemliche Unverschämtheit gewesen. Also sie hat eigentlich überhaupt nichts zu sagen zu dem Thema Männer, ja, finde ich.
Genau, ich habe bei F Filme tatsächlich, es wird ein relativ kurzes Ding, weil einfach im Jahr 2024 ist nicht ein vernünftiger Film in die Kinos gekommen. Während ich 2023 ja gar nicht aus dem Kino rausgekommen bin, weil so viele geile Sachen kamen, wie Barbie zum Beispiel, Oppenheimer, um nur so die Höhepunkte des Jahres zu nennen, aber auch viele gute deutsche, also Filme mit deutscher Beteiligung, wie zum Beispiel, Anatomie eines Falls mit Sandra Hüller, oder sie hat ja auch war zumindest für einen Oscar nominiert für diese Rolle und so weiter. Also das war alles 2024, nix. Ich war vorgestern mit meinen Kindern im Kino, um Vaiana 2 zu gucken, also der Kinder wegen. Mhm. Bist du im Kino schon mal eingeschlafen?
Weiß nicht, wenn Angela Merkels Buch verfilmt würde, dann würde ich wahrscheinlich, aber ansonsten, nee.
Ja, ich bin tatsächlich 7-mal während dieses Films eingeschlafen. War auch ein scheiß Tag, muss ich dazu sagen, aber ich bin tatsächlich 7-mal während dieses Filmes
eingeschlafen. Aber das ist ja skurril, ja. Was ich dieses Jahr als Teil 2 gesehen habe von Disney war Alles steht Kopf, Teil 2. Das ging so, also es war dieses Alles steht Kopf, Teil 1 ist ja wirklich ein ganz, ganz toller Film gewesen von 2015, glaube ich. Und allein, das ist ja immer toll, wenn man was findet, was vorher noch nicht in dieser Form existierte. Das ist ja bei Filmen wirklich schwer. Oft sind es Remakes oder Ideen, die irgendwie schon mal, oder was Historisches, was es gab, was sowieso dann ja irgendwie auch einen Bezug zu was haben muss, was es gibt. Naja, und dann Teil 2, das war viel zu verkopft tatsächlich, alles steht Kopf, wenig Running Gags, ich glaube sogar keinen einzigen, was ja bei so Zeichen, also Animationsfilmen eigentlich immer sein sollte, und alles so ein bisschen viel zu streng anhand von so Regeln, dann verliert man diese Leichtigkeit. Genau. Ich finde den Film trotzdem nicht schlecht, diesen Teil 2, aber es hatte einen nicht mitgezogen.
Zweimal bin ich da eingeschlafen.
Okay, und sonst wirklich keine Filme dieses Jahr?
Nein, nichts. Also ich habe Deadpool und Wolverine, den fand ich okay. Ich bin großer, großer Ryan Reynolds-Fan. Ich bin großer, großer Hugh Jackman-Fan. Der Film war wirklich gut für das, was er war. Aber letztendlich war es ein aufgepumpter Saturday Night Live-Sketch, der sich über Marvel-Filme lustig macht.
Mhm. Naja,
okay. Es waren ein paar geile Ideen drin. Kann man gucken. Wenn man das mag, kann man das gucken. Man sollte aber vorher alle X-Men-Filme gesehen haben, um die Hälfte der Gags zu verstehen. Okay, kommen wir zum Buchstaben G. Timo, was hast du?
Gehörlos. Warum? Weil im Bundestag eine Premiere stattfand. Zum ersten Mal gibt es eine gehörlose Abgeordnete, Heike Heubach, die nachrückte von der SPD. Und die hat dann auch mehrere Reden, die erste gehörlose Rede im Bundestagsplenum gehalten, sozusagen mit, wo neben ihr dann zwei Übersetzerinnen standen. Das ist eigentlich
hat sie
ziemlich
geredet?
Ordentlich.
Also kann sie reden oder hat
sie? Nee, kann sie auch nicht. Also sie hat Gebärden gehalten und die wurden dann übersetzt und sie selbst hat eben auch diese Dolmetscherinnen, die im Plenum sitzen. Das ist ja eigentlich ist es ja verboten, weil im Plenum dürfen ja nur Abgeordnete und Saaldiener und halt irgendwie der Bundestagsdirektor sitzen und die Protokollanten, also da gibt es die Zusatzausnahme jetzt, dass da auch die zwei Übersetzerinnen, weil die können ja nicht irgendwie am anderen Ende der Tribüne dann, weil da geht es ja um kleine Gesten bei den Händen, die müssen ja direkt vor ihr dann auch sitzen oder stehen. Genau. Und das finde ich jetzt einfach eine schöne Geschichte, dass im Bundestag jetzt, weil es ist ja wirklich so, Menschen mit Behinderung, gut, da kannte man halt den Schäuble, aber der war ja auch nicht von Geburt an behindert. Das ist ja was anderes, als wenn man halt irgendeine Behinderung hat, die man schon immer hatte. Und natürlich ist es schwer, mit Behinderung sich dann der Politik zu widmen. Und ich finde, ich freue mich über diese Frau Heubach.
Genau. Gut, und zum Thema geistige Behinderung, da äußern wir uns jetzt nicht weiter. Oder hast du Söder noch irgendwas? Egal. So, kommen wir zum nächsten Buchstaben.
Du hast noch das G.
Ach, G, natürlich. Ja, ich wollte drumherum. Nein, G, etwas. Grüne, weil das steht natürlich jetzt stellvertretend fürs Ampel aus, weil letztendlich machen wir uns nichts vor, dass die Ampel so verhasst war, was übrigens auch nicht stimmt, das war ja so ein gegenseitiges Hochschaukeln. Es ging immer um Und hier möchte ich wieder mal Horst Seehofer zitieren. Die Grünen. Es ging um die Grünen, weil die Grünen letztendlich die Krux, ich meine jetzt mal ganz ehrlich, die Grünen haben sich mit fast nichts durchgesetzt in dieser Ampel, blockiert hat ja immer nur die FDP und trotzdem sind die Grünen, also Bauernproteste, das haben wir glaube ich in der letzten Folge schon angesprochen, die Bauernproteste, oder vorletzten glaube ich sogar, die Bauernproteste waren letztendlich Protest gegen die Grünen. Es ging letztendlich um die Dieselsubventionskürzung, aber letztendlich ging es gegen die Ampel und es ging nicht gegen die Ampel, es ging gegen die Grünen. Immer die Grünen. Die Grünen sind ja an allem schuld. Die Grünen haben alles schlecht und letztendlich ist Olaf Scholz ja auch nur ein Opfer der Grünen. Das darf man ja bitte nicht vergessen.
Ja, seltsamerweise war ja das Ampel aus selber komplett ohne Beteiligung der Grünen passiert, obwohl, wie du sagst,
alles ohne Beteiligung der Grünen
passiert. Ja, die Hauptstreitpunkte waren ja schon zwischen Grünen und FDP, dass das dann am Ende zwischen SPD und FDP knallt, vor allem beim Thema Schuldenbremse und dass die SPD ja am liebsten noch mehr Wohltaten an die Bevölkerung verteilt und noch mehr Sozialleistungen erfindet und die dann auch noch erhöht, das hatte man eigentlich nicht so vermutet. Auch 2017 beim Jamaika aus war es ja auch so, dass man eigentlich damit gerechnet hatte, die Grünen lassen die Verhandlungen platzen. Da wurde nur noch gerechnet, in den nächsten Stunden wird das platzen und wer lässt das platzen? Die Grünen. Das stimmte nicht, sondern war die FDP. Also anscheinend sind die Grünen dann doch am Ende durchhaltefähiger oder auch kompromisstragender, bieten mehr Kompromisse an und dann geht es von anderer Seite nicht. Ja.
Oder wie wir im aktuellen Programm sagen, egal was ist, die Grünen liegen sofort auf dem Rücken und sagen, koalier mich durch.
Okay, da haben wir wieder die Hengstmann, also jede Hengstmann-Metapher muss aus irgendwann diesem Gedankenfeld stammen.
Selbstverständlich, sonst ist ja nicht lustig. Kommen wir zum nächsten Buchstaben. Wir haben das H. Was hast du bei H?
Bei H habe ich Hawaii. Da kam eine Umfrage heraus. Hawaii ist der glücklichste Bundesstaat der USA und das leuchtet auch sofort ein. Warum? Weil es am weitesten weg liegt.
Ah, ich dachte, weil es da so schön warm ist.
Ja, nee, aber die müssen das Elend von am weitesten aus sehen.
Ja. Gibt es eigentlich Pearl Harbor noch? Naja, kann ja sein, dass das dich gemacht haben, aber da ist noch ein Militärstützpunkt, ne?
Ja, ja.
Okay. Aber, okay, super.
Also, wie gesagt, das zum Thema USA, da ging ja dieses Jahr auch einiges schief. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass das Attentat schief ging.
Ja, gut, man muss gucken, ne?
Man muss gucken.
Kommen wir vielleicht auch noch zu. Ne? Ich habe bei habe ich tatsächlich Hubertus Heil. Weil es so eine schöne Alliteration ist. Und da ist man bei ja sowieso
Entenhausen, genau, Entenhausen-Alarm.
Passt ja super. Und Hubertus Heil ist für mich der Inbegriff des ganz großen Problems der SPD.
Ja.
Weil Hubertus Heil ist so der Minister, der bleibt.
Ja, der bleibt. Vor allem, wenn man sich mal überlegt, was hat der in seiner Karriere schon alles gemacht? Der war Generalsekretär 2009. Genau. Schlechtestes Ergebnis der bis dahinigen SPD-Geschichte. Ja, genau. Dann wurde er 2017 wieder reaktiviert als Generalsekretär. Schlechtestes Ergebnis der bis dahinigen SPD-Geschichte. Und dann wurde er Arbeitsminister. Und seitdem ist er es. Er war der einzige Minister, der 2021 bei der Ampelkoalition seinen Posten von der vorigen Regierung übernahm.
Genau. Und er wird ihn auch in der neuen Regierung behalten, vermutlich. Und damit ist ja das große Problem. Jetzt mal ganz ehrlich, wir sagen das auch auf der Bühne. Sie können wählen, was Sie wollen. Die SPD ist wie Scheiße am Schuh. Das werden Sie nicht mehr los. Das ist ein alter Pisspass-Gag. Aber mir geht es um Folgendes. In jede der drei Landesregierungen, die sich jetzt krampfhaft gebildet, SPD ist immer dabei. Bundesregierung, SPD ist dabei. Bei uns in Sachsen-Anhalt, SPD ist dabei. Die SPD, du kommst um die SPD nicht drum rum und die SPD wird immer kleiner. Die SPD ist für mich ein Haufen, und ich bin Mitglied der Partei, ja, ein Haufen von Bürokraten, die bloß noch, also die sogenannte Bürokraten, also Technokratenregierung, haben wir mit der SPD. Wir haben in Sachsen-Anhalt, hatten wir jetzt den Versuch, mal was anderes zu machen, weil wir sind der 8%-Partei hier in Sachsen-Anhalt, und da gab es eine ehemalige Politikwissenschaftsdozentin von mir, also an der Uni, 4 Jahre älter als ich, Elrit Passbrich heißt sie jetzt, ist Landtagsabgeordneter und die wollte neue Landesvorsitzende der SPD und war wie so ein Putsch gegen die bisherigen Vorsitzenden Juliane Klemann und Andreas Schmidt. Und das ist gescheitert. Mhm. Und zwar nicht, weil die bisherigen Vorsitzenden gesagt haben, Elrit, du bist doof, geh weg. Haben die auch gesagt, aber er hat sich nie abschrecken lassen. So. Und so scheitert das immer wieder. Es gab auch mal andere, unser Kreis, ehemaliger Kreisvorsitzender hier im Salzlandkreis, Dr. Roger Stöcker, der ist so alt wie du. Ja. Mhm. Der war mal Kreisvorsitzender und der hat auch so eine Art Putsch. Naja, du musst schon putschen. Aber nein, es bleibt diese stoische, langweilige Beamtenelite, die Ausstrahlung von 5 Meter Feldweg oder einer Schrankwand haben. Die bleiben unsere Parteivorsitzenden in Sachsen-Anhalt und es passiert nichts.
Naja, und das hat ja der Friedrich Merz bei der Debatte um die Vertrauensfrage auch deutlich gesagt. Also hier, die Ampelkoalition schimpft immer auf die Vorgängerregierungen und dann hat er gefragt, wissen Sie denn, welche Partei in den letzten 26 Jahren am meisten in der Regierung vertreten war? Nämlich 22 von 26 Jahren und welche Person persönlich in allen Regierungen, also unter Schröder war er Generalsekretär, unter Merkel 1 war er Arbeitsminister, unter Merkel 4 war er Finanzminister. Das war Scholz. Der war immer dabei und der war immer oben, obwohl er selber seine eigene Partei, das war ja damals schon eine Riesenüberraschung, seine eigene Partei wollte ihn nicht als Vorsitzenden, aber kurz drauf, weniger als ein Jahr nach dieser Niederlage, ist er dann als Kanzlerkandidat aufgestellt worden. Also diese Langweiler, die dann wirklich, und es ist ja wirklich, wenn man sich das SPD-Programm anguckt für die kommende Bundestagswahl, da steht drauf, wir wollen das erhöhen, wir wollen das erhöhen. Da ist nicht der große Wurf geplant, sondern, wie du sagst, der bürokratische, ja, jetzt wollen wir noch hier mehr Mindestlohn. Damit kann man, das ist doch kein Thema, was man oben auf eine Wahl draufschreiben kann, auf ein Wahlprogramm. Genau. Immer nur dieses Klein-Klein und möglichst, ja, wie gesagt, möglichst einfach mehr Wohltaten verteilen und die Schuldenbremse muss weg, damit wir einfach unseren Bevölkerungsgruppen noch mehr geben können. Und das ist halt wirklich so eine Denkweise, die über, und deswegen ist auch dieses, nein, ich will der Ukraine nicht helfen, aber sie soll irgendwie, ja, bestehen bleiben soll, aber, also das ist so eine, ja, als ob sich die Realität dran hält, dass Scholz der Meinung ist, das soll alles so gehen, ohne dass man was dafür tut. Ja, man muss genau. Schon die Realität mitgestalten. Und das hat er bisher.
Ja, das ist aber auch eine sehr naive Vorstellung, Thielmann, ja. Die du da hast.
Ja, okay, das war der Scholz-Teil in diesem Podcast. Das ist ja auch immer zwingender Teil.
Naja, da kommt noch was.
Da kommt noch was. Wir hatten ja schon die Aktentasche im ersten Jahresrückblick.
Genau, so, okay. Kommen wir zum Buchstaben I, Thema. Was hast du
denn? Hier habe ich wirklich den Loser des Jahres, das ist für mich Iran. Iran, wow. Hat ja wirklich alles verloren.
Stell dich doch mal in Teheran auf den Marktplatz und sag das mal genau so.
Ja, hat alles verloren, was ging. Also, erstens mal gab es ja diese zwei Luftangriffsscharmützel mit Israel, wo dann jeweils klar war, das machen wir besser nicht nochmal. Dann haben sie ihre Hisbollah-Spitze verloren, die Hamas-Spitze ist umgebracht worden. Dann ist jetzt Syrien verloren gegangen, der eigene Präsident ist mit dem Hubschrauber abgestürzt und dann eben einer der Hamas-Chefs, Haniyeh, ist ja am Tag nach der Vereidigung des neuen iranischen Präsidenten in einem Hotel in Teheran durch erst hieß es Luftangriff, aber dann war es eher eine platzierte Bombe, die dort wirklich Wochen vorher platziert wurde. Die haben ihr eigenes Hotel nicht durchsucht. Also wirklich auf dümmste Weise ihre jeweiligen Niederlagen eingefahren und dieses Regime, dieses Terrorregime ist wirklich am Ende. Und es ist zu hoffen, dass 2025 oder so, dass dann wirklich endlich mal auch das Volk, weil Iran ist wirklich eine bewundernswerte Bevölkerung, die seit immer freiheitsliebend sind, erst vom Schah unterdrückt und dann noch viel schlimmer von den Mullahs und trotzdem immer wieder aufstehen und immer wieder auch sozusagen intellektuell leistungsfähig, wirtschaftlich leistungsfähig, kulturell. Es ist ja eben kein arabisches Land, was man immer wieder betonen muss, weil in Iran werden auch Bücher veröffentlicht, die nicht der Koran sind und so weiter, also auf Persisch. Das ist wirklich ein bewundernswertes Volk. Dem kann man nur wünschen, dass es nächstes Jahr dann doch alles wieder ein bisschen besser wird.
Genau, aber auch das wird ja nicht demokratisch funktionieren. Ich habe lustigerweise bei I, da wir da gerade in der Region sind?
Israel.
So, natürlich. Ja, das ist ja genau das Gegenteil von Iran, ja. Die wissen ja gar nicht mehr, die wissen ja gar nicht, wohin mit ihren Klöten.
Naja, also wie gesagt, eigentlich nicht. Also die beiden Völker sind, die könnten sich, die könnten sehr gut miteinander befreundet sein.
Natürlich. Aber ich meine jetzt, weil
die Regierung sagst, meinst du, ja.
Na, weil du gerade sagst, der größte Loser ist Iran. Da ist Israel natürlich schon ein ganz anderes Kaliber, weil wer hat die ganzen Hisbollah-Leute und die ganzen Hamas-Leute abgebatzt? Das waren natürlich die Israelis. Und die laufen natürlich mit so geschwellten Oberarmkörpern, laufen die durch die Gegend und hier, wer will noch was, wer will noch was, wer will noch was?
Ja? Ja, und in Syrien sind sie jetzt auch kräftig am Mitmischen. Genau. Oder haben sie die syrische Luftwaffe quasi eliminiert? Genau. Ja.
Und wer sagte, Netanyahu hat es nicht gesagt, aber der Verteidigungsminister sagte, glaube ich, wir werden in Syrien natürlich nichts machen, was dem Interesse Israels, also wir werden nur das in Syrien machen, was dem Interesse Israels, also quasi so, also quasi alles. Also sie haben ja alles platt gemacht. Also das ist ja, die führen ja genau wie Putin auch einen 18-Fronten-Krieg, aber irgendwie scheinen die das besser unter Kontrolle zu haben.
Aber auch da kann man sich übernehmen und wie gesagt, innenpolitisch ist es eine Katastrophe.
Ja, natürlich. Aber es ist ja Kriegszustand, kann man ja alles schön mit Zugleistern.
Ja, aber auch da ist zu wünschen, dass sich die Wähler bei der nächsten Wahl erinnern, was der Netanyahu alles auf dem Kerbholz hat und dass sie den vielleicht nicht nochmal zum 100. Mal nochmal wieder wählen. Das,
naja, aber das ist doch wie mit Berlusconi in Italien. Ich glaube, das Problem ist nur biologisch zu lösen.
Ja, wahrscheinlich.
Ja. Okay, kommen wir zu J. Da bin ich gerne mal sehr gespannt, was du da hast. Das sind ja so die Buchstaben, wo man, also ja gut, J geht noch. Zu den richtig schwierigen Buchstaben kommen wir ja noch. Aber
ja. Bei J habe ich mich für Jürgen Treutler entschieden.
Ui.
Der Thüringer Alterspräsident des Landtages, der von sich reden machte, als er die Sitzung nicht leiten konnte. Und dann genau. Musste er, also es ist auch sozusagen sehr unterhaltsam, nochmal nachzuschauen bei YouTube, diese Sitzung. Beziehungsweise es waren ja zwei Sitzungen oder eine Sitzung verteilt auf zwei Tage, weil zwischendrin das Landesverfassungsgericht nochmal sagen musste, nee, eine Sitzung leitet man aber anders. Also
genau.
Er wollte unbedingt eine AfD-Landtagspräsidentin durchsetzen und die Mehrheit aus demokratischen Parteien und BSW, da muss man wirklich sagen, das war der erste Beweis, dass das BSW zumindest in Thüringen vernünftiger ist, als man es denken könnte, dass die wirklich knallhart auf der Seite der demokratischen Parteien standen und da eine Front aufgemacht haben, der Mehrheit, die gesagt haben, das lassen wir uns nicht bieten.
Genau.
Und das war sozusagen einer der vielen Tiefpunkte des Jahres, Jürgen Treutler, der genau. In seinem Lebenslauf, das ist ja so ein Typ, der zum allerersten Mal auch im Landtag sitzt, weiß nicht, was der vorher gemacht hat, aber jetzt als Rentner kommt er nochmal ins Geschichtsbuch als Arsch.
Genau. Ja. So. Zumindest als Dödel. Also
als Dödel, ja.
So positiv wie möglich als Dödel. So. Ich habe, und da ist schon die erste...
Stell dir mal vor, du bist ihm sein Enkel oder Urenkel so, und erzählst dann in 50 Jahren, ach, mein Opa, der war auch mal prominent. Ja, dann schlägt man irgendwie Thüringer Landtagsgeschichtsbuch auf. Das war mein Opa. Ja, genau. Da ist man aber richtig stolz drauf.
Das könnte ja sein, der hat ja wahrscheinlich heute schon Enkel, die genau das sagen. Egal, ich habe schon so den ersten Drink drin, wo du sagst, es stimmt nicht ganz. Ich habe Jugend, Grün.
Grüne Jugend, ja.
Grüne Jugend. Also,
meine Freunde.
Ja, genau. Naja, es geht, also das sind ja sowieso mal deine ganz speziellen Freunde, aber es geht mir halt, dass der gesamte Landesvorstand in Berlin geschlossen zurückgetreten ist aus der Partei aus, um jetzt seine eigene politische Bewegung zu gründen. Und das ist auch so ein typisches Ding von politischem Egozentrismus oder ich bin geneigt, von Autismus zu reden, zu sagen, wir gründen jetzt unsere eigene Partei und dann macht die alles richtig und alles wird besser. Das ist totale Missverständnis vom Thema Demokratie und vor allem totale Missverständnis vom Thema Parteiendemokratie betrifft jetzt nicht nur die Grüne Jugend, aber es war halt im Jahr 2024 mal wieder so ein typisches Beispiel. Also die Wagenknechtisierung der deutschen Politik.
Ja, und vor allem solche Leute, die also mit nichts, also die überhaupt nicht fähig sind, auf andere einzugehen. Die denken, wir sind jetzt die ideale Parteiführung. Und das Einzige, was sie hingekriegt haben, war so ein TikTok-Video, wie sie also in schnellen Schnitten, das waren ja 10 Leute in diesem grünen Jugendvorstand, wie sie in schnellen Schritten und mit ganz entschlossenen Gesichtern sozusagen wie Tick, Trick und Track immer Punkt, 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 also wortweise einen Satz gebildet haben, uns reicht's, wir gehen jetzt hier. Und da merkt man halt auch wirklich das sind ja Betonköpfe aus so einer Politbüro-Mentalität. Wenn jetzt da einer insgeheim dagegen gewesen wäre, so, nee, ich will aber bei den Grünen bleiben, nee, du trittst mit uns aus, du Schwachkopf. Also da sozusagen diese letztlich auch totalitäre Denkweise, wir sind 10 Leute, wir müssen zu 10 dasselbe machen. Da sind bestimmt alle Entscheidungen einstimmig gefallen in diesem Vorstand. Das ist nicht, das ist genau das Gegenteil von Demokratie.
Genau.
Und diese Idioten, kann man froh sein, dass die jetzt weg sind. Wie gesagt, sie könnten nach Venezuela ins Paradies gehen und dann wären sie hier tatsächlich endlich weg. Ja.
Genau. Gut, dann würde ich vorschlagen, machen wir es
Aber die letzte Generation, das habe ich jetzt kürzlich gelesen, die will sich jetzt auch neu erfinden und dann hieß es, ja, haben sie denn schon einen neuen Namen? Ja, wir haben gute Vorschläge, wo man denkt, okay, also das Wichtigste für die Medien, das wissen diese Leute auch, ist, dass man Name. Unter irgendwas griffig genau. erkennbar Wobei, sein. Und nicht mal das haben diese, oh, wir wollen uns neu erfinden. Ja, viel Spaß, wir werden von der letzten Generation hoffentlich nie wieder irgendwas hören, diese Idioten.
Werden wir auch nicht. Ja. Weil, das ist ja nicht die letzte Generation, weil ein paar von denen sind jetzt schwanger und das ist kein Scherz. Und da sagen wir auf der Bühne immer, naja, wenn man da so festklebt, man hat ja auch nichts zu tun. Und dann sagt mein Bruder immer noch so, man kommt ja auch nicht weg. Aber das gehört jetzt nicht hierher. Los, komm, das K machen wir noch und dann machen wir hier einmal Prognose. So, komm. Was hast du bei K?
Bei K habe ich Kaminski. Das ist der frühere polnische Innenminister von Kaczynski. Und der ist, also Anfang des Jahres gab es mehr oder weniger einen großen Skandal, dass der auch durch seine Handlungen im Amt auch die Staatsanwaltschaft auf den Plan gerufen hat und hat sich dann im Präsidentenpalast bei seinem Verbündeten Duda verschanzt und musste dann tatsächlich von der Polizei aus diesem Präsidentenpalast geholt werden, in Untersuchungshaft gesteckt werden, aber inzwischen ist er wieder immun, weil er im Europaparlament sitzt.
Sehr schön. Ja, Kaminski, das war auch mal eine Rolle von Arnold Schwarzenegger in irgendeinem 80er Jahre Brutalo-Reißer. Aber schön, dass Kaczynski sind, Kaminski, also da, so, man muss da so heißen in Polen.
Ja, es gibt ja die Anfangsszene von dem schönen Film Sein oder Nichtsein, der ja in Warschau spielt zum Kriegsbeginn und dann gibt es immer dieses, wo sind wir gerade? Und dann werden lauter so Ladenschilder oder Namensschilder, also so Klingelschilder gezeigt. Kaminski, Rosanski, Poznanski, wo sind wir wohl? Ja.
So, genau. Ich habe Kursk tatsächlich, also das Gebiet, was die Ukraine völkerrechtswidrig von Russland annektiert hat.
Ja, stimmt. Sarah Wagenknecht gefällt das nicht.
Nein, es ist völkerrechtswidrig.
Nee.
Oh doch.
Nein, das Völkerrecht erlaubt einem angegriffenen Staat natürlich Aktionen im Gebiet des anderen Staates.
Das interpretierst du jetzt hier völlig falsch. Dass die Ukraine Russland angreift, ist völkerrechtswidrig. So. Was ja wie so eine Art Wende im Ukraine-Konflikt sein wollte. Und es hat ja tatsächlich insofern auch funktioniert, dass Putin wirklich offensichtlich völlig überrascht war und erstmal seine Notreserve aus Nordkorea aktivieren musste. Wobei dieses Gebiet ist ja fast schon von Russland wieder zurückerobert. Aber das war nochmal wie so ein letzter Aufschrei. Aber wir wissen alle, letztendlich wird es nicht reichen. Es wird jetzt vermutlich irgendwann 2025 zu diesem Diktatfrieden kommen, in dem Trump sagt, pass auf, ich ziehe jetzt hier alle Waffen zurück. Und wir schmelzen jetzt hier diese Demarkationslinie ein. Dann machen wir schöne entmilitarisierte Zonen rumrum und die Region wird jetzt so weiter und dann wird eben der sogenannte Donbass komplett zu Russland gehören. Punkt.
Ja, also man weiß ja nach wie vor nicht, was Trump plant und das weiß er selber auch noch nicht. Das hängt, glaube ich, von diesen Leuten ab, die es für ihn dann eintüten. Ob das jetzt Leute sind, die noch ein bisschen Anstand haben, noch ein bisschen an die NATO glauben oder ob das einfach uninteressierte Leute sind, die gar nicht wissen, wo die Ukraine liegt. Aber es war schon bemerkenswert, dass die Ukraine zum ersten Mal im Grunde zum ersten Mal seit 1941 ist im russischen Staatsgebiet jemand anderes einmarschiert. Und zwar genau. Aus ganz anderen Gründen. Sarah Wagenknecht würde sagen, aus demselben Grund, weil es alles Nazis sind, aber es stimmt nicht. Und noch auch ein interessanter Fakt. Kursk ist ja in Putins politischem Lebenslauf sowieso nicht so ein schönes Wort gewesen.
Wegen des U-Bootes.
Die erste große Niederlage seiner Präsidentschaft 2000 war das. Da ist ein U-Boot, ein Atom-U-Boot untergegangen mit über 100 Toten und das wurde tagelang, wochenlang verschleiert. Tagelang gab es keine Infos drüber und das ist ihm auch nachgehangen und das wird ihn nochmal zusätzlich geärgert haben, dass ausgerechnet diese Region jetzt mit diesem Namen erobert wurde. Ja.
Gut, Dann lass uns doch mal ganz kurz zu zwei weiteren Prognosefragen kommen, wo ich wahrscheinlich wieder haushoch gewonnen habe.
Ja und nein, also wir kommen zu den Prognosefragen, und zwar: Wie viel Prozent erreicht das BSW bei der Europawahl? Das waren 6,2.
Okay.
Du sagtest 10 und ich sagte 8%.
Okay, da bist du näher dran.
Gewonnen, okay. Habe ich einen Punkt.
Und das war die letzte Folge von Lucke und Hengstmann, weil ich lasse mich hier nicht, nein, natürlich nicht.
Nein, du kommst jetzt wieder in die Vorhand, weil nämlich die Prognose: Wird Trump vor der US-Wahl zu einer Haftstrafe verurteilt? Das muss man ja mit Nein beantworten, weil es gibt zwar den Schuldspruch, es gibt aber noch kein Urteil und vielleicht wird es das auch nie geben.
Genau.
Weil er ja jetzt wieder, das wird ja alles aufgeschoben, vielleicht wird dann in 4,5 Jahren dann wird der Schuldspruch dann gegeben, aber ob das eine Haftstrafe ist oder nur eine Bewährung oder eine Geldstrafe, das weiß man ja auch noch nicht. Also du hast gesagt nein, ich habe gesagt ja, und deswegen kriegst du den Punkt, dann steht es 2-1 für dich.
Okay.
So, und ich habe gerade gemerkt, dass wir in der ersten Jahresrückblicksfolge meine Prognose für 2025 gar nicht mit abgegeben haben. Wir haben nur,
genau.
nur deine. Mhm. Und deswegen werde ich jetzt dich zwei Fragen fragen.
Okay, frag mich zwei Fragen.
Meine erste Frage ist, wer wird Bundestagspräsident oder Bundestagspräsidentin? Weil das wird ja jemand sein von der größten Fraktion, höchstwahrscheinlich CDU, CSU, und das muss ja jemand sein, der weg muss.
Naja, also der erste Name, der mir sofort in den Kopf geschossen ist, ist tatsächlich Norbert Röttgen.
Ja.
Weil das jemand ist, der intellektuell zumindest Friedrich Merz mehr als nur das Wasser reichen kann.
Mhm.
Ist ja nach wie vor mein Lieblingsunionspolitiker, aber das ist ja Zeichen dafür, dass er in der Union eigentlich gar nichts zu suchen hat.
Mhm.
Das wäre so mein erstes Ding, oder irgendwas Abgewracktes aus Merkel-Zeiten. Aber da weiß ich gar nicht, wer da überhaupt noch antritt. Also
Jens Spahn.
Das wäre deine Prognose.
Das ist meine Prognose.
Okay. Ah, der ist zu jung.
Ja, das ist, glaube ich, nicht, also so mega jung ist er nicht. Der ist ja dann Mitte 40, ja okay, ja. Aber trotzdem, ich glaube, das Hauptargument ist, wir haben hier einen Posten, den soll jemand kriegen, der nicht in die Regierung eintreten soll, der zum Beispiel, weil er so jung ist, vielleicht Merz gefährlich werden kann. Also insofern
genau.
Ist es eher ein Argument dafür.
Aber Spahn ist ja ein Volldödel. Also bis jetzt muss man ja sagen, hat man mit der Wahl der Bundestagspräsidenten eigentlich immer ziemlich gut. Und Spahn ist ja einfach ein Idiot.
Naja, aber es gibt schon immer wieder Gründe, warum man dann in so einem Amt, selbst Kubicki, wenn er dann eine Sitzung leitet, ist weniger unerträglich, als wenn er außerhalb der Sitzung normale FDP-Interviews gibt. Also man kann solche Leute tatsächlich dann auch ein kleines bisschen besser machen, zumindest für die Sekunden, in denen sie dann oben sitzen.
Okay.
Also,
oder Andi Scheuer. Aber gut, nee, komm.
Andi Scheuer ist ja gar nicht mehr im Bundestag.
Ach, der tritt ja gar nicht mehr an, du hast ja völlig recht.
Und der ist schon raus. Der hat ja eins seiner unausgeglichenen Überhangmandate zurückgegeben, weshalb die CSU dann ein Mandat weniger hatte.
Genau. Okay, also dann bleibe ich bei Röttgen, du sagst Jens Spahn. Schön.
Ja.
Kurz meine Frage.
Ja.
Was glaubst du, wie groß der Unterschied zwischen den beiden zukünftigen Regierungsparteien CDU und SPD sein wird und wie sich das auswirken wird? Also wird die SPD wirklich ein Juniorpartner im Sinne Grün-FDP? Weißt du, wir haben immer die eine große Partei und die eine kleine Partei, so war es ja früher. Also wird die SPD zur neuen Kleinpartei, wie groß wird der Unterschied sein?
Naja, die Frage ist halt, ob die SPD zum ersten Mal bei einer Bundestagswahl und zum zweiten Mal nach der Europawahl 24 war es ja auch schon so, eben nicht die zweitstärkste Kraft wird, sondern nur die drittstärkste.
Davon ist auszugehen.
Davon ist auszugehen, weil es die AfD wahrscheinlich drüber schaffen wird. Andererseits vielleicht auch nicht, ja?
Nee, darum jetzt.
Genau, also meine Prognose ist, dass die SPD doch noch auf Platz 2 kommt, mit, sagen wir mal, mit 18%.
Also gehst du bei der Union von wie viel Prozent aus? Also mir ist der Unterschied.
Achso, der Unterschied. Da gehe ich dann von 30 aus. Also sagen wir 12 Punkte Unterschied.
Okay, also ich würde tatsächlich auch 18 sagen, aber Unterschied.
18 Unterschied, ja, okay.
Ja, ja, also ich gehe davon aus, die SPD wird nicht über die 15% kommen und die CDU wird so bei 30-33% ungefähr liegen. Also ich sage 18% und damit wird es wirklich keine große Koalition. Damit wird die CDU-SPD-Regierung keine große Koalition, obwohl sie wahrscheinlich die stärkste Kraft aus dem linken Lager, aus dem sogenannten Mitte-Links-Lager sein wird. Damit ist es ja doch irgendwie eine große Koalition, aber
ja, aber dann ist ja trotzdem die Frage, ob die Union sich die SPD als Partnerin aussucht. Gerade bei dem Thema Außenpolitik ist man ja doch dann, also kommt eben darauf an, wer nach der Wahl, ob Scholz nach der Wahl wichtig bleibt oder noch schlimmer, dieser Matthias Miersch, dieser Generalsekretär.
Natürlich nicht.
Oder ob die SPD solche Typen dann rausschmeißt und dann die besseren wie Klingbeil oder.
Nutze nicht.
Der müsste auch weg, sonst würde, glaube ich, so eine Regierung auf internationaler Ebene, also mit dem Argument der Außenpolitik nicht so, dann würde man tatsächlich eher mit den Grünen zusammengehen als Union. Naja, aber das darüber, wir werden, also ihr braucht es nicht zu recherchieren nach der Wahl, das machen wir für euch.
Genau.
So, jetzt meine Prognosefrage: Wie viele Landesregierungen platzen im Jahr 2025? Also dieses Jahr 2024 ist ja nur eine Regierung geplatzt und die auch ja nur nachträglich, nämlich die Brandenburger Koalition mit dem Rausschmiss der Gesundheitsministerin Nonnemacher, die ja eigentlich schon zu dem Zeitpunkt ja schon abgewählt war und dadurch weiß man nicht, war sie eine Minderheitsregierung oder wurde sie dadurch erst zur Minderheitsregierung, genau, weil die Grünen ja dann dieser Regierung gefehlt haben. Aber die man Grünen. Kann sagen, formal ist es ein Platzen gewesen.
Ja gut, ich glaube keine.
Okay.
Also ich glaube wirklich keine, weil die drei Neuen werden ja prädestiniert sozusagen, aber die werden sich ein Jahr lang, wird das halten. Also in Thüringen auf jeden Fall. In Sachsen gehe ich jetzt auch davon aus, weil die ja zwei Tolerierungs-, also zwei Möglichkeiten haben, nämlich Linkspartei und BSW, die da so ein bisschen durchlavieren. Also werden immer beide stimmbar, weil die ja wirklich eine extreme Minderheitsregierung sind. Das muss man ja einfach mal sagen. Aber das wird behalten und in Brandenburg gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass das BSW da auch nur, also ich gehe mal davon aus, diese drei Landesregierungen werden halten. In Sachsen-Anhalt besteht überhaupt keine Sorge, dass hier irgendwas passiert, weil wie gesagt CDU und SPD ja sowieso die Mehrheit eigentlich haben mit einer Stimme und die FDP ja bloß sozusagen das Anhängsel ist. MacPom könnte man drüber nachdenken, ob da vielleicht, aber das glaube ich nicht, die haben auch übernächstes Jahr Wahl, wie wir. Mhm. Ne? Genau, also das wird alles gut gehen, nehme ich an, schon allein weil Manuela Schwesig ja wirklich, sagen wir mal, gut beim Putin gelernt hat. So. Und im Westen sehe ich jetzt ehrlich gesagt auch keine Regierung, wo ich sage, Berlin könnte ich mir eventuell vorstellen. Also da sehe ich, glaube ich, zumindest was hier die östlichen Bundesländer betrifft, noch am ehesten Potenzial. Aber selbst die grooven sich ja ganz gut inzwischen aufeinander ein.
Ja.
Und im Westen, ich weiß es nicht, was haben wir da? Nee, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg, Saarland. Nee.
Die wursteln so vor sich hin, ja.
Sehe ich nicht.
Ich würde dann sagen, damit wir einen Unterschied haben, würde ich sagen, eine Landesregierung wird das Jahr 2025 nicht überstehen.
Hast du jetzt aber auch nicht so im Kopf, wen du da speziell dir jetzt.
Ja, ich würde sagen, eben eine von diesen, mit diesen sozusagen, also jetzt Brandenburg, Sachsen und Thüringen, also eine, wo entweder eine Minderheitsregierung ist oder eine undemokratische Partei an der Regierung beteiligt ist.
Okay. Gut, das
könnte man allerdings auch die bayerischen Freien Wähler mit dazu zählen. Aber
das ist doch meine Aussage.
So.
Das
war's.
Dann danke, Timmern. Ich wünsche euch noch einen schönen Rest Weihnachten, was so übrig bleibt. Wir hören, sehen uns wieder am, warte, jetzt habe ich den Plan nicht,
wir sehen uns am 30. wieder.
Hören uns am 30. einen Tag vor Silvester. Bis dahin, schönes Restjahr. Und denkt dran, zwischen den Jahren keine Wäsche waschen. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.